Vor 10 Jahren waren wir uns noch nicht sicher, was unser Kanal werden sollte, und wir haben viel öfter über Star Wars gesprochen. Wir dachten uns damals aber, dass die Welt sicher keinen reinen Star Wars-Kanal braucht. Heute leben wir in einer Zeit, in der hunderte Kanäle über nichts anderes berichten. Viele davon wären ohne Seiten wie Wookiepedia aufgeschmissen, deren Artikel sie manchmal 1:1 in Videos verwursten. Andere scheinen inzwischen von Dingen wie Rage-Watching zu leben und nur dazu da zu sein, sich gemeinsam mit ihnen darüber aufzuregen, was für eine woke-linksgrün-versiffte Feministen-Agenda Star Wars geworden ist. Die Welt braucht kein weiteres Video über The Acolyte, das wissen wir auch. Aber wenn einer der größten Star-Wars-Kanäle der Welt dafür sorgt, dass die Admins von Wookiepedia, dem Herz des Fandoms, Drohungen bekommen, weil sie auf Basis einer Disney-Serie das Geburtsdatum eines Charakters anpassen, um den sich seit 20 Jahren niemand geschert hat, dann brauchen wir zumindest für uns selbst und unseren Seelenfrieden ein Acolyte-Video. Und um eine angemessene Perspektive auf die Serie zu haben, habe ich mir die Streamerin Lilly Schote eingeladen, um drüber zu reden. Zum Einstieg des heutigen Tages reden wir über The Acolyte, oder um es etwas zu genauer zu nehmen, wir reden darüber, wie über The Acolyte geredet wird, beziehungsweise das ist der Anlass.
Ja.
Also für mich ist es der Anlass. Wir haben, Nico und ich haben länger darüber geredet, ob wir ein Video zu The Acolyte machen sollen, weil wir in der Situation sind, um es ganz kurz zu sagen, dass wir die Serie finden. Und Videos zu etwas, wo man weder groß ins Negative noch ins Positive sagen kann, sind irgendwie weird, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil man hat keinen großen Standpunkt zu verteidigen oder hervorzuheben.
Aber ich finde gerade Meinungen, die sich eher so in der Mitte des Ganzen befinden oder halt eher so, die werden das Ganze fast eher differenzierter betrachtet haben, als weil sie so, das ist der größte Scheiß, den ich jemals sehen musste. Da kam kein Imperator drin vor. Ich habe vergessen, was das Mikro da drauf steht.
Deswegen habe ich mir Angst drunter.
Da kam nicht mal ein CGI Luke Skywalker Form im zweiten U drin.
Oh, Deep Cut. Gibt es denn dieses Phänomen?
Das Phänomen, dass Leute nur polarisierend über alles reden und vor allem auch über Star Wars? Nein, das ist mir noch nie aufgefallen. Gar nicht. Wirklich.
Es ist... Wir haben durchaus schon drüber geredet. Nico und ich haben ja auch das Podcast-Projekt, wo wir ja unter anderem auch dich zu Gästen hatten.
The Good Batch.
The Good Batch, genau. Ja. Wo wir gesagt haben, ja, immer alles schlecht zu reden, was daraus angeht, ist einfach. Wir sind jetzt nicht kritikfrei, was einen unserer Lieblingsfandoms angeht, aber wir versuchen auch in den Dingen, die wir nicht so irrsinnig mögen, das Positive zu sehen und das hervorzuheben, was uns Freude daran macht. Und generell ist, sagen wir mal, Internetdiskurs beziehungsweise Internet 2.0, also Social Media Diskurs, angekommen bei das Beste aller Zeiten und das moralisch verkommenste, schlechteste, respektloseste Drecksding, das es jemals gab.
Wobei ich zugeben muss, dieses das Beste aller Zeiten sehe ich eigentlich relativ wenig. Ich habe schon das Gefühl, und es ist ja auch logisch, dass eigentlich die negative Meinung deutlich mehr Traktion bekommen.
Woran liegt das, glaubst du?
Das könnte an Social-Media-Plattformen liegen und dass man lieber auf negative Dinge reagiert, als bei schönen Dingen ist man so, ja, doch, das sehe ich auch so und liked vielleicht noch. Wenn Leute aber irgendwas kritisieren oder skandalisieren, sind so, da haue ich jetzt auch volle Kanne rein. Ja, das sehe ich ganz genauso oder das sehe ich nicht so. Das heißt, im Endeffekt, die farmen quasi von beiden Seiten Engagement ab, während die, das ist voll toll, Seite halt nur von der, ja, ich finde es auch okay, Seite Engagement abfarmt. Das ist einfach ein Zahlenspiel.
Und gibt dementsprechend schlicht und einfach Einkommen. Und selbst wenn es in irgendeiner Form nicht direkt an Einkommen gekoppelt ist, dass du halt über die Klicks oder über Placements oder sonst irgendetwas, die davon abhängig sind, wie viel Klicks du hast, Geld damit machst, ist es zumindest ein Aufmerksamkeitseinkommen, das du hast.
Eine riesige Reichweite boost.
Ja, und man sollte überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtig für menschliche Hirne es ist, zu merken, dass viele Leute einem zuhören. Ich möchte an einer Stelle kurz herausstellen, dass wir nicht von Disney bezahlt werden. Im Gegenteil. Ich habe dem Disney-Konzern wegen Star Wars schon sehr viel Geld gegeben. Also, wenn, dann bezahle ich Disney. So.
Sind hier Beweise in unserer Nähe?
Also, ich meine, nicht für Star Wars, aber da ist ein Thanos.
Ja, ja, ja.
Diese Meinung hat nichts mit irgendwelchen monetären oder anderweitigen Vergütungen zu tun. Wie finden wir die Serie?
Ich finde die Serie tatsächlich nicht, ich finde sie...
Okay. Was ist der Unterschied?
Der Unterschied, ich glaube, bei euch ist es eher so ein, vermute ich, eher so, naja, war jetzt nichts Besonderes, ist mir eigentlich ziemlich egal, was mit der Serie passiert, ob es weitergeht oder nicht. Bei mir ist es ein so, da war viel Gutes, da war aber auch viel Schlechtes. Und da war vor allem ganz, ganz viel, was halt, naja, ist halt okay. So kann man machen, muss ich nicht nochmal gesehen haben.
Ich fürchte, das ist ganz schlimm, Lilly, aber ich stimme dir tatsächlich zu.
Also ach, Mayri, ich wollte mich streiten.
Mein Er ist dein Also ich sehe sehr viel Potenzial in dem, was The Acolyte versucht hat. Und ich sehe sehr viele Dinge, wo das nicht funktioniert hat und wo es an verschiedensten Dingen gescheitert ist, den Funken überspringen zu lassen. Und ich finde, es ist vielleicht schlauer, erstmal anzufangen mit den Dingen, wo man relativ klar und auch nüchtern sagen kann, dass es nicht gut ist. Also ich bin zum Beispiel sehr verwirrt über die Entscheidungen, was das Pacing und die Aufteilung der Folgen angeht. Also, um möglichst wenig zu spoilern, die Struktur der Serie sieht vor, dass wir ein rätselhaftes Vorkommnis haben, das in der Vergangenheit liegt und mit dessen Fallout in der Jetztzeit man sich beschäftigt. Und die Jetztzeit liegt wiederum 100 Jahre vor den Prequels ungefähr, in der späten High Republic-Ära. Und die Serie ist dann wie hat das, was damals passiert ist, dazu geführt, dass die Leute in der heutigen Situation sind und teilweise miteinander verfeindet sind, teilweise sehr viel schlechtes Gewissen mit sich herumtragen, sehr viel Hass mit sich herumtragen und nutzt dabei dann zwei Flashback-Folgen.
Das sind traurigerweise fast die längsten Folgen der ganzen Staffel, weil auch das ist ein riesiges Problem. Bis auf die eine Episode, die durch Night heißt, oder die letzte Folge, die längsten Folgen. Während die meisten Folgen halt so, wenn man jetzt mal Credits rausnimmt, wahrscheinlich so 28 Minuten laufen, was halt viel zu kurz ist, wenn du eine Geschichte mit vielen Charakteren erzählen willst.
Ja.
Wir folgen ja nicht nur einen, wir folgen, glaube ich, eins, zwei.
Es sind sehr drei viele Main Charaktere.
Vier. Es sind eher sagen. Fünf. Es sind fünf.
So, egal. Zu viele und dann gibt es noch sehr viele Bitplayer-Charaktere, die im Hintergrund immer wieder auftauchen und ein paar Sätze sagen, die aufgrund der Tatsache, dass es sehr viel mit dem Jedi-Orden zu tun hat, auch sehr ähnliche Klamotten tragen, was es nicht zwingend leichter macht zu wissen, wer jetzt gerade was macht. Der Schnitt ist teilweise auch ganz seltsam in dem Sinne, als etwas, was noch vielleicht eine Sekunde hätte länger atmen müssen, das nicht bekommt, dass wiederum manche Dinge Raum bekommen, den sie nicht zwingend gebraucht hätten. Und das hat Nico, glaube ich, ziemlich zur Weißglut gebracht, dass Wipes verwendet werden an Stellen, wo sie keinen Sinn ergeben, weil mehr oder weniger einfach nur kopiert wurde, dass, oh, eine solche Transition ist für Star Wars üblich, weil Star Wars es wiederum zitiert hat von den Serials, die eine Vorlage dafür waren, den Kinoserials. Aber dass die gleichzeitig auch eine technische beziehungsweise eine schnitttheoretische Bedeutung hat, nämlich dass es andeuten soll, dass Zeit vergeht und wir in einen anderen Ort und in eine andere Situation gehen. Aber es wird geschnitten zwischen Dingen, die gleichzeitig oder direkt in Folge stattfinden und sich mit denselben Leuten beschäftigen oder noch mit derselben Situation beschäftigen. Das heißt, es macht irgendwie wirklich im Kopf so ein Hä?
Und während die Blende dann noch läuft und quasi erst die Hälfte zu sehen ist, genau, passiert schon irgendwas. Das ist der Hammer.
Blendenfleisch.
Also nicht leider. Aber da würde ich halt immer gerne wissen, bei solchen Sachen, war das Problem vor allem, dass ihr gesagt wurde, hey, die Folge darf schon so und so lang sein, schneidet und kürzt, wo ihr könnt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die 1:1 so geplant war, die Serie. Es fühlt sich immer so an, als würden irgendwie diverse Szenen fehlen, diverse Dialoge fehlen oder gecuttet sein.
Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass in vielen Produktionen unterschätzt wird, wie wertvoll Schnitt ist. Und ich muss auch daran denken, wie historisch gesehen unglaublich wertvoll Schnitt war, dass Star Wars, das ursprüngliche Star Wars, im Schnittraum gerettet wurde von Marsha Lucas. Nein, High Republic ist eine Zeitebene, die eingeführt wurde, glaube ich tatsächlich, um ein jüngeres und auch leseaffines Zielpublikum zu erreichen. Um Leute, die Young Adult Bücher lesen, zu erreichen. Und hat sehr viel in der Richtung getan, um sich dafür aufzubauen. Es gibt reihenweise Comics und Romane schon. Also die Menge an Material, die da über 5-6 Jahre entstanden ist, ist tatsächlich bemerkenswert. Und was die Aufmerksamkeitsspanne und die Länge an Formaten, die Leute in dem Alter konsumieren, deutlich gesunken ist im Vergleich zu vorher.
Aber ist das wirklich gesunken? Weil ich habe das Gefühl, dass die nichts anderes machen als Serien gucken und TikTok so. Ja.
Die Serien gucken,
die nicht so hart geschnitten sind. Die sind trotzdem erfolgreich.
Die Frage ist es wirklich gesunken oder nehmen nur irgendwelche Executives an, dass es gesunken ist, weil Short-Form-Content so erfolgreich ist? Aber schließen wir es damit ab. Ich habe nur noch eine weitere Theorie, nämlich, dass auch immer mehr Tools genutzt werden, die quasi einen automatischen Rough Cut von etwas machen. Und dann bearbeitet man das als Mensch nur noch, um es schön zu machen.
Da muss ich zugeben,
das ist nicht zwingend ein Vorwurf. Das sind ja sehr unterschiedliche Tools, die man da verwenden kann. Und dass es dann am Ende eine Frage der Zeit ist, wie viel Zeit du in den Feinschliff von dem Cut reinstecken kannst, um ihn wirklich schön zu machen. So.
Ich hoffe nämlich viel, weil Cutting ist so unglaublich wichtig. Ja. Man kann einfach ganze RAW-Aufnahmen kann man nur mit dem richtigen Cut in komplett verschiedene Ton reinsetzen einfach.
Ja.
Das ist komplett Banane.
Was ich auch noch sagen will, ist, die Inszenierung fand ich schwankt extrem, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die RegisseurInnen durchwechseln und wenige Leute mehr als 2 Folgen irgendwie machen konnten. Und dementsprechend es manchmal so ist, dass ich sagen kann, ja, ich weiß genau, wo welche Person ist und warum sie tut, was sie macht. Und ich weiß, wie die zeitlichen Zusammenhänge sind. Und es dann wieder Folgen gibt, wo ich sage, mir ist vollkommen klar, dass all diese Leute gerade auf der gleichen Soundstage 20 Meter voneinander entfernt hin und her laufen und so tun, als wären es unterschiedliche Orte. Aber die Illusion funktioniert nicht. Und naja. Also es sind einfach, für mich sind es viele handwerkliche Dinge, die bei der Serie mich immer wieder wundern lassen, wie man ein solches Budget und auch solch große Teams an durchaus absolut talentierten Leuten haben kann und am Ende fehlen die 20%, die man noch gebraucht hätte an Geld und an Zeit, um es einfach auf ein deutlich besseres Niveau zu heben.
Da frage ich mich vor allem bei dem Main Character eigentlich und den Main Characters tatsächlich, ob das einfach ein Problem mit zu wenig Zeit oder schlechten Dialogen war, weil wenn irgendein Charakter für mich blass geblieben ist, dann die vermeintliche Hauptfigur.
Ja.
Ich fand tatsächlich, dass die, den Namen wir nicht nennen, aber es gibt 3 Charaktere, 2 davon sind Jedi, einer davon weiß man jetzt nicht, was genau das ist, wird ihr dann sehen. Ich finde, die haben deutlich mehr Charakterisierung und auch einfach, die haben gute Dialoge gehabt, bei denen man herausfinden konnte, die ticken so, deswegen machen die das, so sehen sie sich, so denken sie, andere sehen sie. Wir erfahren über einen Charakter, den wir alle schon mal gesehen haben, auf Fotos zumindest, ich habe keinen Namen, erfahren wir innerhalb von 3-4 Sätzen, erfahren wir mehr als in den ersten 3 Folgen zu meinem Charakter, trotz einer Flashback-Folge.
Ja.
Das ist schon wild.
Also ich habe mir teilweise schwer getan bei dieser Hauptfigur. Also ich kann sagen, ich habe ich halte Amanda Stenberg wirklich für eine gute Schauspielerin.
Ja, eben.
Von allem, was ich von ihr weiß und gesehen habe. Aber es funktioniert für mich nicht zu verstehen, warum die Figur tut, was sie tut, wenn sie es tut. Dinge, die mich überhaupt nicht gestört haben. Feuer im Weltall. Coven aus Hexen, die Macht benutzen.
Martial Arts.
Ich meine, niemand hat Kerastasi gesagt, aber ich fand, das war auch, und Kurtosis oder andere Dinge. Dinge, wo Leute sich drüber aufgeregt haben, weil es für sie etwas ist, was denen entweder den Kanon oder die physikalische Realität von Star Wars kaputt macht.
Mit Kristallen zum Beispiel.
Was mich ein bisschen immer, mein einziger Pet-Peeve mit der Physik von Star Wars ist, dass ich keine Konsistenz darin sehe, wie lange man für Strecken braucht und wie sie zurückgelegt werden. Weil diesmal in der Serie ist es wirklich so, dass du innerhalb von einer Sekunde irgendwie von Coruscant irgendwo im Outer Rim bist und wieder zurück. Apropos, der Coven aus machtnutzenden Hexen schleicht sich leicht von der Seite an. Was könnte es nur sein? Oh nein, es ist unsere wunderschöne Sonderausgabe von Dune. Nikos Theorie, und ich finde, die es durchaus stimmig ist, George Lucas hat so viel von Dune geliehen an Material für Star Wars, dass Leslie Headland, also die Showrunnerin, und auch diejenige, die ersten beiden Folgen Regie geführt hat, von The Acolyte gesagt hat, hey, was ist denn noch übrig an Dune, was er nicht verarbeitet hat? Ist Bene Gesserit.
Es kommt keine Würmer vor. Die kamen schon woanders vor.
Es gibt ausreichend Würmer in Star Wars. Die haben sie rausgelassen.
Also du hast ja jetzt Sachen, die mich nicht stören.
Haben wir das sind die Sachen, die mich stören. Dinge, die wir mögen. Also
genau.
Ich mag einen Orden von Hexen, die Macht auf andere Art und Weise nutzen. Ich glaube, dass wir beide die Night Witches of Dathomir mögen, ist jetzt auch kein Geheimnis, weil man nicht irgendwas wirklich schon gesehen hat auf diesem Kanal, was mit Star Wars zu tun hat. Und ich finde es absolut naheliegend und tatsächlich auch cool zu sagen, dass wenn du eine Galaxis hast, bei der eine solche unübersichtliche Menge an Milliarden von intelligenten Lebewesen existieren, andere Traditionen der Machtnutzung sich entwickelt haben. Und ich finde es durchaus eine interessante Art und Weise, darüber zu reden, ob die Jedi ein Monopol darauf entwickelt haben und wie viel Sinn das macht. Wobei kurioserweise wir inzwischen ja durchaus auch die Sache haben, dass man auch Jedi wieder aufhören kann zu sein. Nicht nur in Acolyte, wo eine Figur irgendwann aus dem Jedi-Orden wieder austritt, das ist ja durchaus schon öfter gesetzt worden. Ahsoka verlässt den Jedi-Orden. Jedi ist nicht, ist eine kuriose Mischung
aus einem. Kein lebenslang mehr.
Ist eine komische Mischung aus einem religiösen Orden, einer Tradition der Weltsicht, einer staatlichen Institution und einer Kultur. Alles wild gemischt zusammen, um am Ende.
Zumindest zwei der Themen bearbeitet Acolyte sehr, 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 sehr viel.
Die staatliche Institution.
Ja.
Und ich finde das durchaus spannend, darüber zu reden. Ich spüre durchaus diesen kleinen Stich im Herzen, dass ich mir wünschen würde, dass es irgendwelche Leute in dem Setting gibt, die einfach gut sind. Und in The Acolyte werden die Jedi sehr fehlerhaft gezeichnet.
Ja.
Also es gibt durchaus Jedi-Figuren, die einfach als Leute, die das Richtige tun wollen. Und
aber die bleiben ja meist keine Jedi tatsächlich. Das sind meist die, die dann wirklich vom Orden weggehen irgendwann. Vielleicht.
Vielleicht.
Oder neue Orden gründen.
Aber also ganz viel von dem Worldbuilding, was vorgestellt wurde, mag ich. Ich habe nur die eine Kritik an dem Hexenorden. Super Klamotten, total tolles Design. Blöder Song.
Ja, das stimmt.
Was mir sehr gut gefallen hat, waren die Kämpfe. Das waren für mich persönlich, für meinen Geschmack, die schönsten Lichtschwertkämpfe, die wir bisher in Star Wars gesehen haben.
Boah, ich überlege gerade sehr.
Die waren wuchtvoll. Du hast verstanden, was wo passiert, wie die Leute zueinander stehen. Es war taktisches Denken in dem Kampf. Es war kreativer Einsatz vom Ein- und Ausschalten von Klingen, von Kortosis, dem Material, das Lichtschwert, der kurz schließt. Du hast auch immer noch den Moment gehabt zu sehen, wie die Figur auf etwas reagiert, ob sie entsetzt ist, ob sie sich freut, dass das Lichtschwert wieder angeht. Da ist Wuxia, also die cineastische Form von chinesischen Martial Arts drin gewesen, was ich eine sehr gute Erweiterung sozusagen des Bewegungskanons finde. Da war ich hin und weg, muss ich sagen.
Ich finde, das war nicht mal eine adäquate Effizienz vor allem. Ich finde es immer relativ störend, auch bei den neueren Filmen oder auch zum Beispiel in Clone Wars, dass die Jedi ganz, ganz selten wirklich effizient kämpfen und eigentlich kämpfen ja gar nicht gerne und wollen es eigentlich auch vermeiden. Mhm. Und warum verschwenden so viel Zeit auf unnötige flashy Moves? Während ein Charakter sehr viel Martial Arts in der Serie macht und quasi sehr viele Dinge tatsächlich mit den Fäusten löst oder mit der Macht und das mit sehr wenigen, sehr präzisen Griffen. Und das sieht cool aus und ergibt für mich super viel Sinn vor allem auch mal.
Ja, und ich mag auch die Lore, die existiert inzwischen zu Lichtschwertkämpfen und dass die ernst genommen wird und du kannst wirklich die Stile erkennen. Was ich gerade eben schon gesagt habe, die Hexen zum Beispiel haben einen hervorragenden Modegeschmack. Generell hatte ich viel Freude an dem Design von den Kostümen, auch wenn die Jedi ein bisschen sehr einheitlich sind. Die haben so dieses Sonnengelb als Signalfarbe, dass wir uns in der High Republic befinden. Das ist mir ein bisschen sehr viel genutzt worden. Ich mag es lieber, wenn die Jedi individueller sind, aber auch da waren ein paar schöne Unterschiede. Die Frage, die im Raum stand, ist, kann man das verbessern, beziehungsweise muss man das überhaupt verbessern? Ich finde, das ist immer eine müßige Frage. Die Serie ist da. Und sie ist, was sie ist. Es wird jetzt keiner hinkommen und sie nochmal umschneiden. Es wird keinen Snyder-Cut von irgendetwas geben.
Boah, bitte nicht. Das ist so furchtbar. Es gibt zum nächsten Film schon wieder einen Snyder-Cut von dem.
Ich kann verstehen, den Wunsch zu sagen, da war Potenzial drin und das hätte man besser machen können. Wir werden auch drüber reden, was man vielleicht hätte besser machen können aus unserer Sicht. Aber wir werden uns nicht hinsetzen und einen Fan-Cut machen, sondern einfach nur sagen, it is what it is. Ich finde, was man definitiv besser hätte machen können, ist die Serie in einer anderen Reihenfolge erzählen. Und mit dem Pacing einfach wirklich sagen, es ist eine Streaming-Serie, dann machen wir die Folgen halt wirklich deutlich unterschiedlich lang. Oder wir machen eine Reihe von drei Kurzfilmen daraus, die jeweils eine besser in sich geschlossenen Part der Story erzählen. Mit Aufbau, das ist, was passiert ist, das ist, wie die Situation jetzt ist und das hier ist das dramatische Ende des Ganzen. Also mehr eine Dreiaktstruktur daraus zu machen. Warum das nicht so ist, dass es keine klassische Struktur hat, der man so besser folgen kann und die sicherlich der Story auch besser gedient hätte. Ich glaube, die kommt aus dem Mystery Box Phänomen und dafür würde ich gerne bis heute J.J. Abrams vielleicht ein bisschen eines Milkshakes über den Kopf schütten.
Hat Abrams damit angefangen?
Ja. Abrams hat damit angefangen, ich meine, Lost und Alias, die TV-Serien, mit denen er sich seinen Ruf aufgebaut hat, die beruhen ganz viel auf Mystery Box Phänomen. Das bedeutet,
dass wir ihn loswerden wollen?
Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, was ist eine Mystery Box, damit ich das nicht hier alleine erkläre.
Das muss es sogar einfach erklären. Also ich kann es vermuten, also, tatsächlich, aber ich kann es nicht mehr sagen.
J.J. Abrams, es gibt sogar, ich glaube, es ist ein TED-Talk, es ist auf jeden Fall ein Vortrag von ihm, wo er sagt, was für revolutionär tolle Idee für Screenwriting eine Mystery Box ist. Du stellst eine große Frage an das Publikum und lässt die Leute raten und deswegen bleiben sie an der Story dran. Und laut ihm ist es gar nicht so wichtig, was in der Mystery Box drin ist, sondern einfach ihre Existenz. Deswegen haben wir in der Sequel-Trilogie zum Beispiel auch, wer sind Rays Eltern?
Ah.
Was ist passiert,
dann kann dass ich Ben direkt Solo sagen, zur dunklen Seite gewechselt ist? Du müsstest das Mystery ein bisschen, wenn man die behalten will, die Box, das Mystery einfach ein bisschen weniger offensichtlich machen.
Das ist nämlich
weil das konnte einfach wirklich in der allerersten Folge sagen, ah ja, das ist Mysterium ist gelöst, das war's.
Ja, im Endeffekt, also die Mystery Box enthält nichts Überraschendes, sondern es steht drauf, wer könnte es sein, die offensichtliche Lösung, was das drauf und drin ist? Surprise, es ist die offensichtliche Lösung. Und ich finde, dass Star Wars Mystery Boxen wirklich nicht braucht. Ich glaube, von den allermeisten Leuten unumstritten als der beste oder einer der besten Star Wars Filme anerkannte Film ist Empire Strikes Back. Und alle Leute denken dran, oder gab es ja die große Enthüllung? Darth Vader.
Aber das war die Frage.
Aber exakt.
Das war einfach egal. Das war ein Bonus von oben drauf.
Exakt. Das war nie die Frage. Die großen Enthüllungen von Star Wars, die bis heute popkulturell extrem wichtig sind, sind keine Mystery-Boxen gewesen, sondern wirklich genuine Überraschungen. Sie haben das Pferd falschrum aufgezäumt, finde ich.
Ist da vielleicht jetzt ein bisschen Disney-Infos auch hinterher noch tatsächlich? Diese ganzen, weil alles muss ja irgendwie jetzt auch in dem cinematischen Kanon von so Universum stattfinden. Jetzt bei Eckhart nicht ganz so wichtig, aber wir sind es ja gerade gewohnt, dass sie eigentlich in all ihren Serien immer irgendwas Kleines verstecken, sei es ein Mysterium oder eine Antwort oder ein Teaser, auf irgendwas anderes in dem gleichen Universum.
Ich weiß nicht, ob das ein Disney-Problem ist oder eher ein Streaming-Zeitalter-Phänomen, weil es nämlich umso wichtiger geworden ist, dass Leute einfach dabei bleiben. Ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz viele von den handwerklichen und Writing-Problemen bei The Acolyte und bei vielen anderen Serien in der letzten Zeit an dem Format liegen und an der Art und Weise, wie Executives oder die Macher denken, dass das Medium funktioniert.
Ja. Vor allem hätte man diese Geschichte ja auch komplett ohne diese Box erzählen können, mit ein, zwei ganz, ganz kleinen Änderungen, ohne wirklich das Ende zu beeinflussen, den Mainplot zu beeinflussen. Weil diese Konflikte, die mit der Mystery Box zusammenhängen, die kann man auch ganz anders konstruieren. Und dann hätte man mehr Zeit gehabt für den Main-Character, der dann vielleicht auch dann flashed out gewesen wäre irgendwann.
Ja. Und die letzten 4 Minuten haben wir jetzt für, was hat es eigentlich mit dem Review-Bombing zu tun? Ich werde keine Diskussion eingehen, ob das Review-Bombing ist. Es ist, glaube ich, sehr leicht nachweisbar, dass da mit Aufrufen, mit Bots, mit allem Möglichen gearbeitet wurde. Warum? Und was regt die Leute so sehr daran auf? Ist The Acolyte woke Propaganda, die unsere Kinder schwul machen soll, Lilly? Ich habe keine Kinder, die schwul werden können.
Ich wünschte, es wäre so, aber nein, Queerness hat... Also,
du wünschtest, es wäre... Ja.
Nein, ich nicht. Aber in der Story ist halt nicht wirklich viel Queerness drin. Das sind einfach nur ganz viele Aliens drin, was ich immer cool finde. Also es sind nicht mal ganz viele. Ich meine, einmal ein großes Aufgebot an Jedi. Ich glaube, es sind 2 Alien. Ja. Ein Alien, ein bisschen Banger-Design übrigens. Hm. Weißt du, nicht meine, oder?
Ich glaube.
Also es ist einfach nur hübsch.
Ja, ja. Jackie.
Ja, Jackie ist sehr hübsch. Mag ich
und sehr wir haben einen Wookiee Jedi. Exzellent.
Ja.
Aber durchaus auch Mitschuld möchte ich sehen bei dem Marketing von Disney, das den Leuten ganz eindeutig gesagt hat, redet darüber, dass das ein frauenzentrisches Ding ist. Und wo ich mir immer denke, es ist nie so gewesen, dass weibliche Charaktere keine Rolle in Star Wars gespielt haben. Das ist nichts Neues. Klar kann man sagen.
In der Trilogie war doch gar keine Frau drin. Keine mit Bedeutung, oder? Ich kann mich ja nichts erinnern.
I won't stand for this, Leia Slender. dass dieses Thema, einfach weil es Aufmerksamkeit generiert, viel weiter überhöht wird und dann als Kriegsschauplatz genutzt wird für Leute, die ihren persönlichen Gesinnungskrieg da austragen, und zwar rechte Grifter.
Oder einfach nur Grifter, die Geld wollen, tatsächlich.
Die überhaupt, also die nicht mal eine politische Gesinnung haben, sondern einfach nur einen Mangel an Moral.
Also ich würde mich nicht wundern, wenn Leute wirklich gar nicht recht sind, aber trotzdem rechten Content machen, weil das einfach skandalisiert, wird aufgerufen, das ist ein unbespielter Markt, weil eigentlich möchte niemand seine Moralität so verraten für die ganze Sache, dass wir da richtig hart mit reinspielen. Definitiv.
Ja, also wenn ich sagen würde, dass die Serie, falls man das greifen kann, eine Aussage hat, dann ist es, sollte man großen Institutionen vertrauen? Nein, vielleicht nicht. Und auch gute Menschen können dumme Dinge tun und schlechte Entscheidungen treffen.
Und Gaslighting ist hot.
Du meinst, du möchtest sagen, Manny Jacinto ist hot.
Ja, also ich wünschte, The Eclat hätte eine Woke-Agenda gehabt, aber die einzige Agenda, die The Eclat hatte, ist, mach Geld für Disney, ehrlich gesagt. Und das hat auch funktioniert. Das ist das Witzige, das Review-Bombing mit 18% war ich vollkommen egal, weil die Serie wurde richtig viel geschaut. Vielleicht auch wegen dem Skandal sogar. Das ist wahrscheinlich für diese Menschen, die ganz weit rechts sind, ist das schon mehr Wokeness. Für uns ist einfach nur, da werden halt jetzt fast 100 Jahre Filmgeschichte nachgeholt, dass auch mal, dass halt andere Menschen stattfinden, die nicht einfach nur weiße Männer sind. Ja, yeah, das wird quasi einfach nur angeglichen am Ende des Tages.
So wie bei Rogue One ja auch die Sterbequote angeglichen wird. Ist niemand gestorben in Star Wars? Jetzt holen wir das mal nach.
Ich glaube, da ist auch wirklich einfach primär Confirmation Bias hinter. Das, also, was Mari gesagt hat, mit Griff dann wird stimmen, die bestimmen sowieso den Markt der Ideen auf Twitter und so zum Beispiel. Und am Ende des Tages ist die auch geil, wenn die einfach in die Kamera halten können, ja, alle geben mir recht, auch wenn es dann nur Bots sind hinterher. Da geht's auch dann ganz stark drum. Ja, eine sehr laute Minderheit, die sehr viel Plattform bekommt. Du siehst das gerade ganz viel auf X, es macht immer einen Sinn, diesen Schwenker zu X zu machen, dass Leute von sich halt behaupten, X Twitter ist quasi der Marktplatz für freie Ideen. Hm? Und dann hast du da 30 Kommentare, einfach nur von alten weißen Männern, die Patrioten aus den USA sind. Und die merken einfach beim Schreiben nicht, mit wem sie schreiben, dass es halt kein Marktplatz freier Ideen ist, sondern sich eigentlich nur die eine Gruppe jetzt dann noch versammelt und den ganzen Dialog bestimmt, weil der Head Honcho von X und Twitter ist einer von ihnen.